RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 29. April 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten, dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt unseres Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia Pujastuti, Dora Sekar und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident gab das 12. Deregulierungspaket bekannt. Vorsitzende des indonesischen Parlaments trafen sich mit serbischen Präsidenten. Präsident weihte heute in Bima einen traditionellen Markt ein. Indonesien initiiert dreiseitiges Treffen, um die regionale Sicherheit zu erörtern. Das indonesische Tourismusministerium arbeitet mit Singapore Airlines zusammen, um die Touristen anzulocken. Der 1. Mai sollte positiv gefeiert werden. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo gab am Donnerstag in Jakarta das 12. Deregulierungspaket über die Erleichterung im Geschäftsbereich für die kleinen und mittelständischen Unternehmer bekannt. Dem Präsidenten zufolge sei der Hintergrund für die Herausgabe des 12. Deregulierungspaket die Vision des Präsidenten Joko Widodo, die man Nawacita nenne. In Nawacita stehe es, dass das indonesische Volk selbstständig sein und die Konkurrenzkraft haben solle. Deshalb gebe die Regierung den kleinen und mittelständischen Unternehmern die Erleichterungen, sagte Präsident weiter. Dem Deregulierungspaket nach wird die Regierung das Verfahren vereinfachen, die Kosten senken und die Zeit verkürzen, die man braucht für die Geschäftslizenz, die Baugenehmigung, den Kreditantrag, die Eigentumsregistrierung und den Stromzuschussantrag zu sorgen. Präsident Joko Widodo fügte hinzu, dass das 12. Deregulierungspaket bedeutungsvollere Auswirkungen bringen werde. Alle Provinzregierungen und regionale Regierungen in Indonesien werden dieses Deregulierungspaket anwenden. Der Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Ade Komarudin, empfing am Donnerstag im Parlamentsgebäude in Jakarta den serbischen Präsident Tomislav Nikolic. Bei dem Treffen erörterten sie verschiedene Fragen wie die Steigerung der Beziehungen beider Länder. Bei der Pressekonferenz erklärte Ade Komarudin, dass wir die Handelsbeziehungen erörtert haben. Die beiden Länder werden in Zukunft die Handelsbeziehungen steigern. Die beiden Länder haben seit der Regierungszeit des ersten indonesischen Präsidenten Sukarno die Handelsbeziehungen durchgeführt. Cufor amitwo siben uncuan 16 April haten Presiden Joko Widodo un Presiden Nikolic ein bilaterales Treffen durchgeführt un einen Zusammenarbeitsvertrag über den visafreien Besuch für die Besitzer des diplomatischen Passes und des Dienstpasses unterzeichnet. Der indonesische Präsident Joko Widodo und First Lady Iriana Widodo fliegen heute nach Lombok, der Provinz West Nusa Tenggara. Von Lombok fahren sie nach Bima weiter, um den traditionellen Markt Amahami einzuweihen. Das Mitglied des Präsidentschaftskommunikationsteams Ari Dwi Payana sagte, dass Präsident wünsche, den traditionellen Markt gegen den modernen Markt konkurrieren zu können. Präsident habe einmal gesagt, wenn wir keinen Rücksicht auf die traditionellen Märkte nehmen, werden sie dann verlieren, sagte Ari Dwi Payana weiter. Man sollte deshalb das Management der traditionellen Märkte auch verbessern. Nach der Einweihung des traditionellen Marktes Amahami werden Präsident Jokowi und First Lady Iriana nach Jayapura der Provinz Papua fliegen, um die indonesische Fußballmeisterschaft Indonesian Soccer Championship 2016 zu eröffnen. Indonesien wird ein dreiseitiges Treffen mit Malaysia und den Philippinen durchführen, um die regionale Sicherheitssituation zu steigern. Das dreiseitige Treffen wird am 5. Mai 2016 im indonesischen Außenministerium in Jakarta stattfinden. Die Außenminister und die Oberbefehlshaber von diesen drei Ländern werden diesem Treffen beiwohnen. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Kristiawan Nasir, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass dieses Treffen die Anweisung von dem Präsidenten Joko Widodo sei und diene dazu, die Piraterie und die Geiselnahme, die kürzlich auf Sulawesi und in der Insel Sulu den Philippinen passierten, zu erörtern. Präsident Joko Widodo macht sich darum den Sorgen, dass die Sicherheitsbedrohungen in Zukunft die Wirtschaftslage von diesen drei Ländern stören können, da diese Region die wichtige Wirtschaftsstrecke ist. Armanata sagte, dass diese Länder die Koordinierung zwischen den Streitkräften und die maritime Sicherheit erörtern werden.
Kita harapkan tujuan dari pertemuan ini.
Dieses Treffen dient nicht nur dazu, die Situation und die maritime Sicherheit sowie Steigerung der Sicherheitsherausforderungen in der Region, und zwar im sulawesischen Gewässer und in der philippinischen Insel Sulu, zu erörtern. Armanata sagte weiter, dass es sehr zu hoffen sei, die drei Länder werden bei diesem Treffen gemeinsame Erklärung über die Verpflichtung zur Erhaltung der Sicherheit und der regionalen Wirtschaftsstabilität hervorbringen. Außerdem werden die drei Länder bei diesem Treffen den Vorvertrag von den Oberbefehlshabern dieser drei Länder über die Zusammenarbeit der regionalen maritimen Sicherheit unterzeichnen. Armanata sagte, dass die gemeinsame Patrouille die konkrete Zusammenarbeit sei, die diese Länder durchführen können. Dieses Treffen wurde von Indonesien initiiert. Dieses Treffen zeige die Führung Indonesiens in der Region, sagte Armanata Nasir weiter. Das indonesische Tourismusministerium und die singapurische Fluggesellschaft Singapore Airlines arbeiten zusammen, die Zahl der Touristen nach Indonesien zu steigern. Der Vizepräsident der Verkaufs- und Marketingabteilung von Singapore Airlines, Fu Chai Wo, sagte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass Singapore Airlines die indonesische Tourismusindustrie unterstütze, da die Existenz von Singapore Airlines in Indonesien sehr stark sei und Singapore Airlines globale Netze in fast 100 Reisezielen in 35 Ländern habe. Der indonesische Tourismusminister Arif Yahya ist der Meinung, dass der Lufttransport ein wichtiger Faktor für den Erfolg des indonesischen Tourismus sei, um so viele ausländische Touristen wie möglich anzulocken. Deshalb müsse das indonesische Tourismusministerium mit einer großen Fluggesellschaft zusammenarbeiten, die breite Flugnetze habe, sagte Minister Yahya weiter. Der Leiter der indonesischen Polizei, General Badruddin Haitihof, dass der internationale Tag der Arbeit am 1. Mai mit positiven Aktivitäten wie unter anderem den Sozialdiensten gefeiert werden sollte. Badruddin Haiti sagte in Sidoarjo, Ossiava, dass man in diesen Sozialdiensten der Bevölkerung dabei helfen könne, ihre Fragen zu lösen. Momentan sei der Arbeitstag mit der Demonstration von den Arbeitern, um ihre Meinungen zu äußern, verbunden. Daher solle der Arbeitstag positiv gefeiert werden. Die Feier des Arbeitstages solle ebenso andere Menschen nicht benachteiligen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.857,71 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.536,05 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.173 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Indonesien warf dem nordkoreanischen Regime den Raketentest vor. Unter Hochdruck arbeitet Nordkorea an Raketen, die einen atomaren Sprengkopf tragen können. Die Zuverlässigkeit scheint dabei auf der Strecke zu bleiben. Anscheinend missglücken an einem Tag gleich zwei Raketentests. Nordkorea sind innerhalb weniger Stunden offensichtlich gleich zwei Tests einer Mittelstreckenrakete misslungen. Das südkoreanische Militär geht davon aus, dass Nordkorea an der Ostküste zwei Raketen des Typs Musudan abgefeuert hat, eine am Morgen, eine am Abend. Die erste Rakete sei nach wenigen Sekunden abgestürzt, hieß es. Wie weit die zweite Flug bleibt unklar. Mitte April war schon der erste Test einer Rakete desselben Typs fehlgeschlagen. Nordkorea arbeitet an der Entwicklung von Mittelstrecken- und Langstreckenraketen, die einen atomaren Sprengkopf tragen können. Mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verbieten dem Land allerdings Tests ballistischer Raketentechnik. Bei den jüngsten Starts soll Nordkorea erneut versucht haben, eine Musudan-Rakete mit einer geschätzten Reichweite von 3.000 bis 4.000 Kilometern zu testen. Der Fehlschlag beim ersten Start sei von US-Aufklärungssatelliten beobachtet worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Die Musudan, die Nordkorea vor zwei Wochen gestartet hatte, war nach Einschätzung Südkoreas kurz nach dem Abheben in der Luft explodiert. Theoretisch könnte solch eine Rakete Ziele auf der US-Pazifikinsel Guam treffen. Dass Nordkorea mehrere Raketentests innerhalb kurzer Zeit durchführt, ist vermutlich kein Zufall. Machthaber Kim Jong-un hat für den 6. Mai den ersten Kongress der herrschenden Arbeiterpartei seit 1980 einberufen. Was genau bei dem Kongress besprochen werden soll und wie lange dieser dauert, ist nicht bekannt. Im Vorfeld startete das Regime nach Angaben der Staatsmedien allerdings eine 70-Tage-Kampagne der Treue, um die Autorität der Führung hingebungsvoll zu verteidigen. Seoul hatte bereits weitere nordkoreanische Atom- oder Raketentests als Machtdemonstration vor dem Parteikonvent befürchtet. Vor einigen Tagen startete Pyongyang nach eigenen Angaben eine U-Boot-gestützte Rakete. der Konflikt zwischen beiden Ländern hatte sich in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. Nordkorea hatte im Januar seinen vierten Atomwaffentest seit 2006 und einen Monat später den Start einer ballistischen Rakete bekannt gegeben und damit gegen eine Resolution der Vereinten Nationen verstoßen. Der UN-Sicherheitsrat will in einer kurzfristig einberufenen Sitzung über den Konflikt beraten. Das höchste Gremium der Vereinten Nationen nahm den Punkt kurzfristig in die Tagesordnung auf. Den gescheiterten Raketentest Mitte des Monats hatte der Sicherheitsrat verurteilt. Die Sanktionen gegen Pyongyang wurden bereits nach einem Atomtest des Landes im Januar verschärft. Soweit Kommentar.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende historisch wichtigen Ereignisse fanden am 29. April statt. Wir beginnen mit dem 29. April 1955, an dem Giovanni Bronchi zum italienischen Präsidenten gewählt wurde. Der italienische Politiker, der von 1955 bis 1962 zweiter italienischer Präsident nach dem Zweiten Weltkrieg wurde, ersetzte Luigi Finaudi. Der Präsidentschaftsführung von Giovanni Gronchi wurde von seinen kontroversen und misslungenen Bemühungen gezeichnet. Offenheit für die Linken in der italienischen Politik zu schaffen. Giovanni Gronchi erhielt den ersten Titel in Literatur und Philosophie in der renommierten Schule Normale in Pisa. Von 1911 bis 1915 arbeitete er als Überschüler des klassischen Lehrfaches in einigen italienischen Universitäten. Nach dem Ersten Weltkrieg 1919 wurde er einer der Gründer der italienischen Volkspartei. Er wurde zum Parlamentsabgeordneten für Pisa bei den Parlamentswahlen 1919 und 1921 gewählt und Leiter der Arbeitsgewerkschaft in der Konföderation der italienischen christlichen Arbeiter. 1922 bis 1923 wurde Giovanni Gronchi Vizeminister für Handel und Industrie in der ersten Regierung von Mussolini. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 29. April 1992, an dem sich Rassenunruhen in Los Angeles, den USA, entwickelten. Die Unruhen am 29. April 1992 wurden durch die Entscheidung einer Jury hervorgerufen, die vier Polizisten von dem Vorwurf der Schlägerei gegen den Schwarzen Autofahrer Rodney King befreite. Die Entscheidungen, die von weißen Richtern getroffen worden waren, verursachte eine große politische Empörung und löste Ärger bei der überwiegend schwarzen Bevölkerung in Süden Los Angeles aus. Eine wütende Menschenmenge griff die Polizeizentrale im Geschäftszentrum an, bevor sie Geschäfte und Fahrzeuge verbrannte. An diesem Tag entfernte man von den Autos die Räder und schlug auf die Autofahrer ein. Autos wurden verbrannt. Mindestens 5 Menschen wurden erschossen. Die Gewalt war das schlimmste Ereignis in Los Angeles seit den Watts-Unruhen im Jahr 1965, bei dem 34 Menschen getötet worden waren. Der Gouverneur des Bundeslandes Kalifornien, Pete Wilson, erklärte, den Ostern in der Region. In einer kurzen Fernsehansage forderte Präsident George W. Bush das Unterlassen der Zerstörung und des Mordens auf den Straßen. Er äußerte auch sein Bedauern über die Nutzung exzessiver Gewalt durch die Polizei an Zivilisten. Daraufhin konnte in weniger als 2 Tagen die Gewalt überwunden werden. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Integriertes Küstengebiet. Das Projekt der Trockenlegung von 17 Inseln im Jakarta-Golf hat Pro- und Kontra-Meinungen bei den Gesellschaften hervorgerufen und wurde sogar das Besprechungsthema im Parlament. Die meisten meinen, dass die Trockenlegung ohne die Teilnahme und den Dialog der Gesellschaften und ohne Aufmerksamkeit für die Fischer ausgeführt wurde. Die Folge dieser Trockenlegung sei auch noch nie analysiert worden. Die Gesellschaften meinen auch, dass die Trockenlegung die Umwelt im Gebiet des Jakarta-Golfes zerstören wird. Trotzdem beginnt das Thema einen hellen Punkt zu finden. Die indonesische Regierung legte ein Moratorium fest, das für die 6 kommenden Monate gültig ist. Während dieses Moratoriums wird die Regierung einen Masterplan über die Entwicklung und den Aufbau der Küstengebiete in der indonesischen Hauptstadt und eines riesigen Meeresdammes machen. Der Kabinettssekretär Pramono Anung sagte dazu, dass Präsident Joko Widodo vorgestern bei der Sitzung in Jakarta den Leiter der Behörde für die nationale Aufbauplanung benannt habe, um den Masterplan über ihn zu erstellen. Anung fufot, die Regierung werde das Projekt der Trockenlegung der 17 Inseln im Jakarta-Golf mit dem Projekt eines gewaltigen Meeresdamms in einem großen Programm integrieren. Der Aufbau des Meeresdamms sei eine der Bemühungen zum Schutz vor den Flutkatastrophen und anderen Fragen, erklärte Pramono Anung weiter. Ihm zufolge sei der Präsident Joko Widodo daran interessiert, dass die Durchführung dieses Projektes die Fragen der Umwelt, Meereslebewesen, der Mangroven und andere Fragen beantworten könne. Dieses Projekt solle ebenso die bestehenden gültigen Vorschriften nicht übertreten. Daher solle es eine Synchronisierung der Vorschriften in allen Ministerien und Staatsinstituten geben. Pramono Anung fufot, Präsident Joko Widodo betone, dass dieses Projekt der dortigen Bevölkerung vor allem den Fischern einen Nutzen bringen werde. Ohne dies habe es ansonsten keine Bedeutung. Der Präsident werde bald den Präsidialerlass 1955 über die Trockenlegung des Jakarta-Golfes an die heutige Lage anpassen. Nach dem Ergebnis der geschlossenen Sitzung werde der Mechanismus der Genehmigung zur Trockenlegung von 17 Inseln, nämlich die Inseln von A bis M, größtenteils von der Provinzregierung Jakarta verwaltet. Die anderen Genehmigungsverfahren, nämlich die der Insel N, O, P und Q, werden vom Verkehrsministerium verwaltet werden, da diese 4 Inseln mit dem Aufbauprojekt des Hafens New Priok zu tun haben, sagte Pramono Anung weiter. Das war im Blickpunkt.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Ziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise in die Stadt Palembang in der Provinz Südsumatra zu machen, um den Touristenpark Kambang Iwa zu besichtigen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Uber, Livestream, voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, es gibt in Indonesien viele historische Überbleibsel von den Niederlanden, da die Niederlande Indonesien kolonialisierten. Einer dieser Überbleibsel ist der Touristenpark Kambang Iwa in Palembang, Südsumatra. Dieser Park wurde in der niederländischen Kolonialzeit gebaut. Dieser Park diente vorher als Erholungsort der niederländischen Familien. Bisher wohnen die niederländischen Stadtbürger im Umkreis dieses Parkes. Dieses Gebiet, in dem sie wohnen, wird Talangsmut genannt. Dort gibt es ein historisches, luxuriöses Gebäude, das zurzeit das Residenz des Bürgermeisters von Palembang gebaut wurde. Der Touristenpark Kambang Iwa ist ein schöner Stadtpark mit einem See, der in der Mitte des Parkes liegt. Als einer der frischen Gebiete in Palembang wird Kambang Iwa täglich von der Palembang Bevölkerung und den Touristen besucht. Dieser Park liegt an der Straße Tase und ist eines der beliebten Touristenziele in Palembang, um die frische Luft einzuatmen und einige niederländische Gebäude zu sehen. Im Jahre 2008 und 2010 wurde dieser Park vom Umweltministerium zum besten Stadtpark in Indonesien benannt. Durch diesen Park erhielt die Stadt Palembang die Auszeichnung als die sauberste Stadt in Asien. Der Kambang Iwa Touristenpark liegt nicht weit vom Stadtzentrum Palembang entfernt. Deshalb kann dieser Park mit einem Privatauto oder öffentlichem Verkehrsmittel leicht erreicht werden. Um diesen Park zu besuchen, sollten Sie keine Eintrittskarte bezahlen. Sie sollten aber die Parkgebühr von 2.000 Rupiah für Auto und 1.000 Rupiah für ein Motorrad bezahlen. Neben dem See gibt es in der Mitte dieses Parkes auch einen Springbrunnen. Im Komplex dieses Parkes gibt es einen Sportplatz und Buden, die verschiedene Menüs verkaufen. Wenn Sie den Touristenpark Kambang Iwa besuchen möchten, kommen Sie am Morgen und Nachmittag. In dieser Zeit ist die Luft dort frisch. Da dieser Park günstig liegt, versammeln sich Jugendliche in diesem Park, um ihre Aktivitäten durchzuführen. Diese Jugend besteht unter anderem aus Fotoclub, Gitarrenclub, Tanzgruppen und Recyclingsgruppen. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Beitrag über den Naturtorstenpark. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. In dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über die Klagen Gewohnheit. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Di Indonesia Regierung hat den 26. April als den Nationale Verbrauchertag festgelegt und terbezug Name auf das Gesetz Nummer 8 von 1999 über den Verbraucherschutz, publizierte die Regierung den Präsidialdekret Nummer 13 von 2012 über den Nationalen Verbrauchertag. Der Nationale Verbrauchertag 2016 hat das Thema intelligente Verbraucherbewegung, Unabhängigkeit und Liebe zu den lokalen Produkten. Der nationale Entwicklungsplanungsminister Sofian Jalil erklärte, die Verbraucher seien die Schlüssel zu den verschiedenen Formen des Service. Daher sollten die Verbraucher intelligente und unabhängige Personen werden. Obwohl wurde die Verbraucherorganisationen so eng wie möglich arbeiteten, brauchte es noch eine kritische Haltung der Verbraucher zu den lokalen Produkten, damit Gastgeber im eigenen Land sein zu können. Das bedeutet kritisches und intelligentes Verhalten, wie auch die Klagen der Verbraucher könnten die inländischen Produzenten dabei fördern, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Wenn die lokale Produkte verbessert wurden, wurden mehr indonesische Verbraucher die lokale Produkten wählen, anstatt sich für importierte Produkte zu entscheiden. Leider habe sie dieses Ideal in Indonesia noch nie vollständig durchgesetzt. Der Professor für Konsumverhalten von Bogor Agricultural Institute, Sumarwan Ujang, sagte, das Niveau des indonesischen Nationalbewusstsein in Bezug auf den Verbrauch der eigenen Ware sei relativ gering im Vergleich zu anderen Ländern. Ein Grund dafür sei die Haltung der Verbraucher, die weniger kritisch gegenüber den lokalen Produkten seien, sodass die Produzenten auf die Qualität vernachlässigen wurden und die Ansprüche der Verbraucher nicht besonders hoch seien. Die Verbraucher würden deshalb mehr ausländische Produkte besserer Qualität verzehren. Der Vorsitzende der Indonesischen Verbrauchorganisationen Stiftung Sudaryatmo sagte, die Klagen seien ein Teil der kritischen Haltung der Verbraucher und Würden und Güter oder Indikator für den Verbraucherschutz in einem Land seien. Im Zufolge sei die Klagekultur in Indonesien sehr gering. Dieser Zustand werde durch viele Dinge verursacht. Zum Beispiel die Loslasshaltung oder Nrimo, ein begrenzter Zugang zu den Beschwerdeforen und die Unsicherheit der Verbraucher selbst, Schutz zu erhalten, wenn sie beschweren würde. Der 26. April wurde gewählt, da dieses Datum des Inkrafttretens des Konsumentenschutzgesetzes ist. Neben dem das Verständnis der Verbraucher über ihre Rechte und Pflichten zu verbessern, wird am nationalen Verbrauchtag erwartet, dass dies eine Determinante der wirtschaftlichen Tätigkeit setzen können und intelligente Verbraucher die lokale Produkte zu setzen wissen. So wurden die Unternehmen dahingehend motiviert, die Qualität der Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und bereit zu sein, Gastgeber ihres eigenen Landes zu werden und auf dem globalen Markt konkurrieren zu können. Die Bezeichnung des nationalen Verbrauchtages hat das Ziel, das massive Bewusstsein für die Bedeutung der Rechte und Pflichten der Verbraucher zu erhöhen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte von den lokalen Unternehmen zu verbessern. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI Wood Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.vi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Masteren wir Ihnen die Indonesische Dangdut-Sängerin Mega Mustika vor. Bevor wir Mega Mustika näher kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Mengalah oder auf Deutsch Ich räume ein. Gute Unterhaltung.
Haruskah aku mengalah
Liebe Zuhörer, Mega Mustika wurde am 23. Juni 1974 geboren. Sie ist eine indonesische Dangdut-Sängerin. Sie hat den Erfolg von den 1970er bis 1980er Jahren in der indonesischen Dangdut-Musikindustrie erreicht. In ihrer Karriere hat sie viel Erfolg, weil ihre Lieder populär sind, wie unter anderem Hitam Bukan Putih oder Schwarz aber nicht Weiß. Bukan yang pertama, oder nih di erse, kau asing di mataku, oder du bist anders in meinen Augen, unbulan, oder moon. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Mega Mustika mit dem Titel Hitam Bukan Putih, oder Schwarz aber nicht Weiß. Viel Spaß beim Zuhören.
Walau kau mengingat
Liebe Zuhörer, am Ende achtziger Jahren hat die Dangdut-Lieder philonische Musikliebhaber sehr beliebt. Bei dieser Gelegenheit hat Indonesien viele jugendliche Dangdut-Sänger wie unter anderem Iis Dahlia, Mirnawati, Irma Erviana, Johnny Iskandar und einschließlich Meika Mustika. Mit dem Lied Hitam bukan putih oder Schwarz, aber nicht weiß hat Meika Mustika den Erfolg in der Indonesian Dangdut-Musikindustrie erreicht. Sie war sogar durch das Lied bukan yang pertama oder nicht die erste bekannt. Dieses Lied wurde von Leo Waldi komponiert. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Meika Mustika mit dem Titel Bukan yang pertama oder nicht die erste und Cinta seujung kuku oder Liebe, die nur gleich groß wie die Spitze meines Nagels ist. Auf Wiederhören.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.